Ja, hallo Julia.
Ja, hallo Heinz. Schön, dich zu sehen.
Ja, vielleicht sollten wir unseren Hörern mal was verraten, was wir bisher noch nicht verraten haben.
Ja, du machst es wieder spannend.
Ja, klar.
Ja. Ja, wir steigen ja oft so ein, dass wir recht unvorbereitet sind und uns an dem Morgen oder an dem Tag, an dem wir zusammenkommen, überlegen, was wir eigentlich für ein Thema machen. Und heute ist es ein bisschen anders, denn wir wollen heute über etwas reden, was wir eigentlich schon einmal getan haben. Und ja, dann haben wir es radikal gelöscht und haben gesagt, wir starten nochmal einen zweiten Versuch.
Genau, also damit hast du es verraten. Also wir haben ja noch nie geschnitten. Mhm. Aber da haben wir dann den Radikalschnitt vorgenommen, indem wir gesagt haben, wir löschen die ganze Folge. Und das hat, glaube ich, einen Grund, wo wir irgendwie schon mittendrin sind im Thema Macht, weil es ein sehr komplexes und schwieriges Thema ist. Und da haben wir uns ein bisschen verheddert. Und das war, glaube ich, auch der Grund.
Genau, und jetzt hast du auch den Titel gesagt, oder das Thema, worum es geht. Und zwar wollen wir über Macht sprechen. Und ja, wir haben das letzte Mal festgestellt, wie du auch gerade schon gesagt hast, das ist so ein großes Thema und hat so viele Facetten. Und wir wollten es aber trotzdem nochmal aufgreifen, weil genau das macht es ja auch zu einem ganz spannenden Thema. Denn Macht begleitet uns eigentlich überall, ob im privaten Umfeld oder ja im beruflichen Umfeld, worauf wir uns hier natürlich auch nochmal fokussieren. Und ja, wir starten, würde ich sagen, einfach nochmal den Versuch, über Macht zu sprechen. Und ja, vielleicht leite ich auch mit der Frage an dich ein, wie können wir denn Machtverhalten eigentlich erkennen? Oder wie wissen wir eigentlich, dass wir gerade mit Machtverhalten konfrontiert sind?
Ja, da hast du schon was angesprochen, was für Machtfragen immer sehr spannend ist. Das Macht viel größere Bereiche unseres Lebens umfasst, als uns das bewusst wird. Also nehmen wir mal ein Beispiel aus dem beruflichen Umfeld. Mhm. Also du kennst dich ja selber aus in Unternehmen. Du weißt zum Beispiel, dass es da Mitarbeitergespräche gibt, die auf unterschiedliche Resonanz und Akzeptanz stoßen, je nachdem, wie gut es der Vorgesetzte macht oder wie das Unternehmen einstiehlt. Aber wenn man diese Mitarbeitergespräche, was wir in der eigenen Forschung auch getan haben, mal genauer analysiert, dann wird man feststellen, dass da relativ viel Machtsignale laufen. Mhm. Also wer bestimmt das Thema zum Beispiel? Mhm. Wer stellt die Fragen?
Mhm. Wer stellt den Termin ein?
Wer stellt denn den Termin ein? Ja. Also es ist einfach sehr ungewöhnlich, dass ein Mitarbeiter sagen würde, lieber Chef, ich habe Ihnen mal einen Termin reingestellt, wir haben in 2 Wochen am Freitagnachmittag unser Mitarbeitergespräch und bitte seien Sie pünktlich. Das würde er nicht sagen, aber der Chef kann das sagen.
Ja.
Und wenn du dann so ein Mitarbeitergespräch selbst anschaust, dann kann man sich schon ein bisschen aus dem Fenster lehnend zu der Aussage vorarbeiten, dass man sagt, eigentlich sind es Vorgesetztengespräche. Weil die Idee ist ja, dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht. Aber wenn man so ein ganz einfaches Maß der Kommunikationspsychologie nimmt, über das wir schon mal geredet haben, nämlich die Frage der Zeit, also wer redet mehr, Chef oder Mitarbeiter, dann kam bei unseren Untersuchungen raus, dass es in sehr vielen, ich glaube 80% unserer Gespräche so ist, dass der Chef mehr geredet hat als der Mitarbeiter. Mhm.
Was natürlich dann auch die Macht zeigt. Ne?
Was die Macht zeigt.
Ich nehme mir die Zeit, zu sprechen. Mhm. Das heißt also, vielleicht nochmal, um hier zwischenzufragen, das klingt jetzt so ein bisschen negativ. Ist denn Macht immer schlecht?
Also, wenn du Macht als Organisationsprinzip begreifst, wo es einfach wichtig ist, beispielsweise, nehmen wir mal den staatlichen oder verfassungsmäßigen Bereich, wo es wichtig sein kann, Gerechtigkeit zu schaffen, dann muss ja der Gerechtigkeit schafft, den einen etwas verbieten und den anderen etwas erlauben, um es mal ganz grob zu sagen. Mhm. Oder der Autodieb, der wird sich der Macht des Staates auszuliefern haben, so man ihn denn erwischt. Mhm. Und dann wird er vor Gericht auftauchen müssen und wird dann verurteilt. Mhm. Das sind machtvolle Eingriffe, die sind auch ohne Macht nicht denkbar. Mhm. Und sie helfen aber, unser Staatswesen zu schützen. Mhm. Das gilt auch für jeden Vorgesetzten, der ja unter anderem die Idee vertreten sollte, dass es innerhalb seiner Mitarbeiterschaft auch gerecht zugeht. Mhm.
Das heißt, machen wir mal ein Beispiel. Eine Führungskraft merkt, dass jemand aus dem Team gemobbt wird, beispielsweise. Ja? Dann wäre das gut, wenn die Macht zum Tragen kommt und der Vorgesetzte beispielsweise denjenigen, der mobbt, abmahnt oder mit ihm ins Gespräch geht.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
Genau. Aber du also kannst das ist die positive Seite.
Du kannst es sogar noch einfacher fassen. Also wir waren ja jetzt beim Mitarbeitergespräch, nehmen wir mal ein Meeting, ein ganz normales Meeting. Und da gibt es ja einen, der die Macht haben sollte, das könnte der Vorgesetzte sein, muss es aber nicht, es kann auch ein Moderator sein, wenn er die Macht legitim übertragen bekäme und sich auch der Chef dran halten würde, dass der jetzt der Moderator ist, was meistens eher nicht klappt. Aber nehmen wir mal einen einfachen Fall, der Chef ist Moderator und das Meeting läuft und er stellt jetzt fest, dass es da eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter gibt, der sehr viel oder die sehr viel Redeanteil für sich beansprucht. Also die das Meeting vielleicht sogar zu kippen droht, weil ihr oder sein Thema so viel Zeit beansprucht, dass das, was inhaltlich alles zu bewältigen wäre, gar nicht mehr zu schaffen ist. So. Der Moderator oder Chef, der dann nicht eingreift, schadet dem inhaltlichen Fortschritt und er schadet eigentlich auch den anderen Teilnehmern. Und das ist nur durch eine Art des machtvollen Eingriffs zu lösen. Es sei denn, es entsteht ein Klima der Offenheit, wo auch die Peers dieser Mitarbeiterin oder dieses Mitarbeiters dann sagen, also Entschuldigung, ich würde jetzt gern auch noch mein Thema einbringen. Aber da werden wir überall Machteingriffe sehen, die insofern positiv sind, als sie geteilte Werte garantieren helfen. Also darum geht es immer. Und natürlich gibt es auch den negativen Machteingriff.
Ja, ich glaube, da kennt jeder viele Beispiele, auch wenn es negativ ist. Aber wie erkenne ich denn? Also sagen wir mal, ich bin ein Mitarbeiter in einer Organisation und ich möchte ein bisschen mehr erkennen, wer ergreift denn eigentlich Macht in dem Meeting. Gibt es aus deiner Erfahrung so bestimmte Kriterien oder ein paar Beispiele, an denen man sehen kann, ach, das ist jetzt eine Person, die übt Macht aus. Also eins hatten wir ja schon zum Beispiel, ein sehr großer Redeanteil. Gibt es aus deiner Erfahrung noch weitere?
Es gibt unglaublich viele Anzeichen und Symptome von Macht. Wenn wir die jetzt alle aufzählen würden,
Was sind denn deine Lieblingssymptome?
Meine Lieblingssymptome ist tatsächlich die Frage, wie viel Zeit beanspruche ich? So. Überhaupt, wie gehe ich mit Zeit um? Zeit ist eine sehr interessante Variable in der Kommunikation. Also der Scott Adams, der diese Dilbert-Grafiken gemalt hat, der selber als Autor oder Karikaturen gemalt hat, der ja selber sehr lang Mitarbeiter war in einer Firma, 18 Jahre glaube ich, der also weiß, was da alles abgeht, der hat in dem Vorwort seines Buchs mal geschrieben, ich bin nur deswegen Chef geworden, damit ich zu spät zu Sitzungen kommen kann. Und da siehst du sofort, in diesem Bonmot steckt natürlich die Macht über die Zeit mit drin. Also wie wird Zeit in Anspruch genommen, scheint, also ist für mich eine sehr einfache, aber sehr deutliche Variable. Um es mal auf die anekdotische Ebene zu ziehen, ich war mal in einem Workshop, da hat der CFO sich den Mitarbeitern gestellt. Also der kam, weil da gab es Kritik. Und da hat er gesagt, ich bin jetzt 2 Stunden für Sie da und Sie können mit mir alle Themen diskutieren, die Sie diskutieren wollen. Da dachte ich mir,
gab's wahrscheinlich einen Haken.
Super, also klasse. Und dann hat ein relativ mutiger Mitarbeiter eine kritische Frage gestellt. Und ich habe auf die Uhr geguckt, die Antwort hat 48 Minuten gedauert. Und das kannst du dir nur herausnehmen, wenn du die Macht hast. Also der Begriff, was kann ich mir herausnehmen, ist, glaube ich, ein umgangssprachlicher Machtindikator.
Das heißt, Menschen, die Macht ergreifen, tun Dinge, die vielleicht die man anders nicht tun dürfte. Ist das
ja,
so? Also sie nehmen sich die Macht heraus, kann man das so sagen?
Ja, ja. Oder sie haben sie. Sie haben sie vielleicht auch legitim.
Genau, sie haben sie vielleicht legitim, aber sie tun Dinge, die vielleicht anderen, die andere nicht machen, in Anführungsstrichen dürften. Ja,
ja, ganz genau so. Und da gibt es eine, also für das, was du gerade beschreibst, gibt es in der Sozialpsychologie einen Test, einen Begriff, den jeder machen kann, in jedem Meeting oder auch wenn du in deiner Familie sitzt, kannst du das machen. Das ist der sogenannte Reversibilitätstest.
Und Reversibilitätstest.
Reversibilität, also Umkehrbarkeit. Und damit kannst du sofort testen, wie viel Macht ist denn gerade im Spiel. Und die Frage ist ziemlich einfach. Also kann das, was A, also wir führen mal zwei Personen ein, A und B, kann das, was A mit B tut oder zu B sagt, auch B zu A sagen oder mit ihm tun, sanktionsfrei.
Sanktionsfrei, das ist wahrscheinlich der wichtige
Punkt. Das ist der Punkt
hier.
Ja, ja, also der Reinhard Sprenger, der hat mal geschrieben, man darf alles tun, selbstverständlich, aber alles hat Konsequenzen. Also geht es. Also wenn der Chef zum Mitarbeiter sagt, setzen Sie sich bitte mal hin oder nehmen Sie Platz und ich schlage vor, dass wir unser Mitarbeitergespräch heute führen und ich würde Sie bitten, auch mal sehr kritisch Ihre eigene Leistung zu reflektieren. So, das kann A, Klammer auf, Chef, zu B, Klammer auf, Mitarbeiter sagen. Jetzt probieren wir das mal umgekehrt. Also der Mitarbeiter betritt den Raum, ohne zu klopfen vielleicht, und sagt zum Chef, wenn Sie schon mal Platz nehmen, und da spürst du schon, dass es gar nicht mehr stimmt, und ich würde Sie, lieber Chef, bitten, das letzte Jahr Revue passieren zu lassen, mit besonderer Berücksichtigung der kritischen Haltung gegenüber Ihren eigenen Leistungen. So, und dann merkst du,
merkt man schon,
das merkt man, merkt komisch, man sofort, es ist irgendwie komisch.
Ja.
Und überall, wo du das Gefühl hast, dass sich da jemand was leisten kann, was ich mir nicht leisten kann, ist Macht im Spiel. Noch unabhängig davon, ob die positiv oder negativ ist.
Und vielleicht hast du das Gefühl, dass sich Macht, zum Beispiel in Organisationen, also bleiben wir mal bei dem, bei dem Beispiel zum Thema Job, auch verändert. Hintergrund der Frage ist, ich arbeite ja selbst in einer Organisation und kenne unterschiedliche Organisationen und wir haben gerade ja die Entwicklung zur beispielsweise agilen Arbeitsweise. Ja? Also es wird vielen unserer Zuhörer ein Begriff sein und bei agilen Arbeitsweisen geht es ja auch darum, in Teams zu arbeiten und weniger Hierarchiestrukturen zu haben, je nachdem, wie man das strukturell aufsetzt. Hast du das Gefühl, dass sich allein aus diesen Gründen das Machtverhältnis in Organisationen verändert?
Ja und nein. Also ich glaube, dass es die Sehnsucht gibt, auf Augenhöhe arbeiten zu dürfen. Es ist einfach schön, in einem Team arbeiten zu können, wo jetzt kein Gockel drin ist, der auf dem Misthaufen sitzen muss, um das mal ein bisschen als Plattitüde zu formulieren. Und die Idee der Agilität ist ja aus der Not geboren, also die kommt ja aus der IT-Ecke, dass man gemerkt hat, wenn einer für alle denkt, dann kann das Ergebnis immer nur so gut sein, wie der eine, der denkt, es gerade verkündet. Also eine autoritäre Organisation kann immer nur so intelligent sein wie der Chef. Also autoritäre und sehr Macht, wie kann man das sagen, durchflutete Organisationen bremsen an einer wohl entscheidenden Stelle auch die Kreativität und die Intelligenz der Mitarbeiter. Mhm. Und das merkt man in der Softwareindustrie viel schneller als in anderen Bereichen, also in der Personalabteilung oder so oder in der Marketingagentur, mhm. weil du das Ergebnis, nämlich es dauert viel Zeit und es wird unseren Kunden mhm. nicht gerecht, ist sofort messbar. Mhm. Und da kommt das her, also man hat ja dann durch diese Agilitätsideen, die, Klammer auf, übrigens nicht neu sind, sondern wer sich mal mit dem Professor Stefan Kühl beschäftigen möchte, das könnten wir dann unten mal reinschreiben, der hat nachgewiesen, dass solche Bewegungen in relativ absehbaren Zyklen kommen und verschwinden und kommen und mhm. verschwinden und kommen mhm. und verschwinden. Mhm. Also die Idee ist wahrscheinlich sehr gut, sie kommt immer wieder, mhm. aber, und jetzt kommt das Aber, mhm. sie funktioniert nur in einem durch Macht geschützten Umfeld. Ja, Umfeld, danke. Ja, genau. Also es muss einen Mächtigen geben, der sagt,
ich halte dir den Rücken frei.
Ja. Bingo, mhm, der sagt, wir machen das jetzt agil mhm. und der dann auch bereit ist, und das ist, glaube ich, die größte Geste an Macht, mhm. Macht abzugeben an mhm. den Scrum Master mhm. oder wie immer mhm. der dann heißt. Also der, die moderative Macht hat, also da hast du ja nochmal ein Machtinstrument mhm. innerhalb des Agilitätskonzepts. Und insofern brauchst du immer ein wahrscheinlich durch Macht garantiertes Setting, in dem du relativ machtarm arbeiten kannst.
Das heißt, also aus gruppendynamischer Sicht, sagen wir mal, wir schauen uns jetzt ein Team an, wird es immer so ein Machtverhältnis geben zwischen den Leuten. Das heißt, man kann eigentlich nie sagen, so, wir arbeiten hier vollkommen ohne Machtstrukturen, sondern es gibt vielleicht nicht mehr so die traditionell hierarchisch sichtbaren Machtstrukturen, dass es einen Vorgesetzten gibt, der genau Anweisungen gibt und die Entscheidungen trifft, sondern die sind so ein bisschen versteckter und aber gruppendynamisch trotzdem vorhanden.
Die sind vorhanden und in der gruppendynamischen Betrachtungsweise nennen wir die dann oft Rollen. Und die Rolle ist ein Zugeständnis an andere Menschen. Das heißt, wenn jetzt unser Software-Team zusammenarbeitet und es geht um Datensicherheit und alle blicken dann zur Erika, weil die sich einfach mit Datensicherheit extrem gut auskennt, dann hat sie die Macht, aber eine verliehene Macht. Also wir geben ihr die Macht und wir sagen, Mensch, Erika, du kennst dich damit so gut aus, was würdest denn du jetzt da empfehlen? Also auch da sind Machtstrukturen im Spiel. Und ich würde jetzt, also das sieht man wieder, wie komplex das Thema ist. Also ich merke jetzt auch, während wir uns unterhalten, fallen mir noch 100.000 Dinge ein, weil du mich vorher auch nach den Lieblingen gefragt hast, also nach diesen Macht-Symptomen. Ich würde aber trotzdem nochmal den Max Weber zur Geltung kommen lassen. Weil wir ja...
Vom Max-Weber-Platz in München.
Den vom Max-Weber-Platz. Ja. Also ein weltberühmter und bedeutender Soziologe, den wir hier hatten, 1864 bis 1920, der sich in unglaublich kluger und präziser Weise mit soziologischen Phänomenen auseinandergesetzt hat. Und der hat mal, so liebe Hörer, jetzt wird es kompliziert, weil Lesen anders ist als Sprechen. Ich lese mal den Kern der Definition vor über Macht von Max Weber. Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. So, Julia, wie klingt das so für dich in erster Näherung?
Schon komplex.
Ja, es ist komplex. Und es klingt ja auch nicht gerade zuckersüß, es klingt so, dass du sagst, das will ich eher nicht haben. So, also auch gegen das Widerstreben durchzusetzen. Ja. Wenn man ein bisschen genauer auf diesen Satz blickt, kommt zweimal das Wort Chance vor. Also bedeutet die Chance, das durchzusetzen, gleichwohl, worauf diese Chance beruht. Das heißt, auch ein sehr liebenswürdiger, liebenswerter, menschenzugewandter Chef, der seine Mitarbeiter noch nie autoritär behandelt hat, mhm. fällt unter diese Definition. Mhm. Aber wir wissen, er hätte die Chance. Mhm. Auch unsere Sicherheitsspezialistin Erika mhm. hat die Chance, weil sie die besseren Argumente hat und weil wir wissen, dass sie es besser weiß, mhm. Ihre Sicherheitsideen durchzusetzen, selbst dann, wenn es uns ein bisschen widerstrebt, mhm. also wenn wir andere mhm. Ideen haben. Mhm. Und an dieser Definition merkt man schon, mit welchem komplexen Phänomen wir es da zu tun haben.
Ja. Ja, und weißt du, wenn wir jetzt darüber sprechen und natürlich auch diesen Aspekt beleuchten, es macht, ich nenne es jetzt mal böse, ja, es macht mhm. was Schlechtes, dann musste ich an eine Situation denken, als ich mal ein Führungstraining gemacht habe. Und wir mussten zur Vorbereitung von diesem Führungstraining ganz viele Fragen beantworten. Und daraus haben wir dann ein Persönlichkeitsprofil erhalten. Mhm. Und eines der Themen war auch das Thema Macht. Ja? Also da wurde getestet, wie ausgeprägt ist denn die Macht mhm. bei dir. Ja? Und in diesem Führungstraining haben wir dann über die Persönlichkeitsprofile gesprochen. Und ich weiß noch, dass die Personen, bei denen Macht sehr ausgeprägt war, ja, so nicht so richtig damit rausrücken wollten, ja? Also, weil das so negativ behaftet ist. Und aus unserem Gespräch und auch von Max Weber nehme ich jetzt heraus, dass ja Macht überhaupt nicht negativ sein muss, solange man bedacht damit umgeht. Ja? Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance von Macht.
Das ist die Chance von
Macht. Und verantwortungsvoll, Macht. Entschuldigung, verantwortungsvoll,
und verantwortungsvoll
damit umgeht.
Ja, ja. Ja. Mhm. Ich glaube auch, dass Sozialwesen ohne Macht nicht funktionieren mhm. könnten. Mhm. Also einen selbstorganisierten Staat kann ich mir nicht vorstellen. Also
jemand muss dann doch am Ende die Entscheidungen treffen.
Jemand muss, Beispiel, indem er es organisiert.
Ja, ja.
Und der organisiert, der greift ja ein in das Sozialgefüge. Mhm. Mhm. Aber vielleicht nochmal, Julia, ich weiß nicht, wie weit wir mit unserer Zeit sind jetzt.
Ja.
Aber noch ein bisschen was?
Ja, ein bisschen. Wir können ja langsam zum Schluss kommen.
Ja, weil vielleicht zum Schluss, was unsere Hörer vielleicht noch interessieren könnte, ist ja auch die Frage, inwieweit wir selber Macht ergreifen, ohne dass wir das merken oder Macht ausüben, ist der bessere Begriff. Ergreifen ist vorbelastet. Aha. Und da kann man es wieder ein bisschen einfacher machen, weil man da auf Kommunikation schauen und blicken kann. Es gibt in der Kommunikation Äußerungsformen, die Macht indizieren, also die auf Macht hinweisen. Also wenn ich zu dir sage, Julia, nee, das musst du anders sehen. Mhm. Also das du musst irgendwas anders sehen. Mhm. Oder man muss doch einsehen, dass. Mhm. Oder wenn ich sage, es ist doch sicherlich allen im Raum hier klar, dass. Mhm. Oder wenn ich sage, wir waren uns doch einig. Mhm. Und da wird es dann gefährlich. Mhm. Also wenn es stimmt, dann haben wir kein Problem. Aber in dem Moment, wo solche Kommunikationsformen übergriffig werden, und ich bin ja auch, habe ja auch viel mit Paaren gearbeitet, das gilt natürlich für Partnerschaften genauso, wo man dann sagt, du siehst das falsch oder du solltest aber mal bedenken. Mhm. Und das kann man auch ein bisschen garnieren mit Generalisierungen, also mit immer. Mhm. Also wenn wir mal so eine Du...
Du siehst es immer falsch.
Ja, du siehst es immer falsch, seit ich dich kenne und so weiter. Oder du immer mit deinen, da hätten wir dann drei Tretminen zusammengeschraubt. Das sind einfach subtile Gewaltakte, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Und ich möchte auch gar nicht ausschließen, dass wir es gut meinen damit. Mhm. Aber man kann sehr deutlich an der Reaktion des Gesprächspartners dann sehen, dass er sich verständlicherweise dagegen wehrt, oft häufig mit genau den gleichen Mitteln. Mhm. Also der Partner sagt dann zur Partnerin, ja, weil du auch immer, nachdem sie vorher gesagt hat, du immer mit deinem.
Ja.
Und diese wenn man in der Kommunikationspsychologie auch sagt, distanzerzeugenden Äußerungsformen, mhm. also Mann und wir mhm. und es ist doch so mhm. und du und Generalisierungen, die stellen gewaltsame Eingriffe dar. Also ich kann da mhm. kein anderes Wort finden dafür. Mhm. Und auf die können wir gut verzichten, mhm. indem wir etwas mehr auf uns selbst blicken und uns die Frage stellen, was ist denn mein Motiv, mein Problem, mein Anliegen? Mhm. Also was möchte ich denn? Mhm. Und das kann ich sehr deutlich in jede Kommunikation einbringen. Mhm. Also anstatt zu sagen, du hörst mir nicht zu, könnte ich
meine... Du hörst mir immer nicht zu.
Nie hörst du mir zu. Genau. Könnte ich meine innere Not zum mhm. Gegenstand des Gesprächs machen, indem ich sage, mhm. ich habe folgendes Problem, ich lande bei dir nicht so, mhm. wie ich das will. Mhm. Ich schaffe es nicht, die Aufmerksamkeit zu kriegen.
Das ist gut, ja.
Und das ist eigentlich die ehrlichere Form. Mhm. Man kann sogar sagen, dass diese Du-Aussagen eigentlich noch ein Panzer sind, hinter dem die innere Not versteckt ist. Und nach außen sind sie als Machteingriffe wirksam. Mhm.
So. Jetzt verwende ich meine Distanz erzeugende Wirkungsform, um die nächste Frage zu stellen.
Ja?
Was hat man denn davon, wenn, wenn man das ablegt? Also wenn sich jetzt unsere Zuhörer sagen, okay, jetzt merke ich, ich verwende diese Ausdrucksform. Was habe ich denn davon, wenn ich das weniger machtvoll kommuniziere?
Also die Chance der Kommunikation sollte wahrscheinlich darin bestehen, dass man sich verständigt. Mhm. So. Also dazu reden wir miteinander. Ja, also, aber du hast
das auch... Ja, genau. Also bleiben wir bei der Partnerschaft. Also wenn man weiterhin eine gute Partnerschaft haben möchte, dann wäre es die Empfehlung.
Dann wäre es die Empfehlung. Genau. Aber es gilt genauso für Vorgesetzte für Meetings. Mhm. Und falls man in diese Machtkommunikation kommt, geht es dann relativ schnell nicht mehr ums Thema.
Sondern so ein Ping-Pong hin und her. Wer hat die stärkeren Argumente?
Und das ist schade, weil da geht das Thema verloren. Wir hatten ja mal in einem Podcast über diese symmetrischen Eskalationen gesprochen, über das Argument und Gegenargument und Gegenargument und darüber...
Das war der Podcast Kommunikation.
Bei dem Podcast Kommunikation. Und da verliert man dann den Inhalt. Und das ist eigentlich das Traurige. Und es sind so ganz kleine Dinge. Also ich habe erst wieder einen Moderator gehört, der sagt, wir sind aber jetzt nicht so ganz bei der Sache. So, und dann gucken die Mitarbeiter so und natürlich meldet sich einer und sagt, doch, das ist genau die Sache. Hätte er es anders formuliert, nämlich als die Not des Moderators, also indem er beispielsweise sagt, ich fände es jetzt sehr gut oder mir wäre es wichtig, die letzten drei Agendapunkte hier auch noch zu besprechen, wie sehen Sie das, dann hätte er auf dieses Ping-Pong verzichten können. Also man verliert eigentlich an Ehrlichkeit und Offenheit des Austausches, wenn man Kommunikation mit diesen Machtpartikeln durchsetzt. Und das ist halt schade.
Ja.
Das muss nicht sein.
Und das ist auch die Chance, ne, die wir heute vielleicht mit diesem Thema vermitteln konnten und Anregungen geben konnten. Und ja, ich werde das gleich mal nutzen und mal schauen, wie ich eigentlich kommuniziere, bin ich gespannt. Und ich glaube, das ist auch vielleicht eine ganz interessante Weise, das nächste Mal in ein Meeting zu gehen. Vielleicht ist das dann so ein bisschen wie Kino, mal zu schauen, wer kommuniziert wie und wer ergreift wie viel Macht.
Und wie viel Zeit kostet es dann, solche Ping-Pong-Spiele durchzustehen? Auf die man verzichten kann. Ja, genau.
Super interessant, Heinz.
Okay, Julia.
Ich danke dir für deine Erfahrungen und die Einblicke. Und wir haben ja schon zu Beginn gesagt, das Thema Macht ist ein sehr umfangreiches Thema, ein sehr komplexes Thema. Jetzt haben wir uns heute mal durch unterschiedliche Machtfacetten durchgearbeitet. Klingt jetzt ein bisschen anstrengend, aber einfach mal reingeschaut. Und ja, mal schauen, wie der Podcast ankommt. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback und vielleicht machen wir nochmal eine Vertiefung zu Macht 2 und 3 zu einem bestimmten Thema.
Das Thema wüsste ich schon.
Ja.
Und die Idee halte ich für sehr, sehr gut, weil die Frage unserer Hörer vermutlich auch sein könnte, ja, okay, aber was kann ich selbst tun, wenn ich mich Machteingriffen ausgesetzt fühle, die mir zu viel sind oder die mir schaden. Aha. Also gibt es Möglichkeiten, sich zu wehren?
Ja.
Und das halte ich schon für ein ganz wichtiges Thema.
Ja, das halte ich für sehr, sehr spannend. Und dann nehmen wir das nochmal auf.
Nehmen wir das auf. Okay.
Vielen Dank.
Danke.